Unser Sprecher für Bezirke und Produkthaushalt, Lars Rauchfuß, erklärt in dieser Folge, wie weit die Berliner Verwaltungsreform ist, wie es um die Digitalisierung unserer Stadt bestellt ist und welche Rolle die Bezirke für die Verwaltung Berlins einnehmen und welchen Stellenwert sie haben. Zudem verrät er uns, wieso sein Heimatbezirk Tempelhof der schönste ganz Berlins ist und wo er sich am liebsten aufhält, um einmal richtig von der Politik durchzuschnaufen. Hier ist Lars Rauchfuß.
Ja, hallo Lars, schön, dass du heute hier bist und dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Du bist auch schon seit einiger Zeit Abgeordneter, du bist Parlamentarier mit Herzblut, hast du mal gesagt. Und du bist in der jetzigen Legislaturperiode Sprecher für Bezirke und Produkthaushalt.
Genau.
Sprecher für Produkthaushalt, das heißt, du vermittelst die besten Thermomixer und Waschmaschinen für die Leute? Oder was kann man sich unter Produkten für den Haushalt vorstellen?
Das ist schon ein bisschen komplizierter. Es geht im Grunde darum, dass wir sozusagen Verwaltungsleistungen in Produkte zerlegen. Das ist insbesondere für die Bezirke relevant. Also das Ausstellen eines Personalausweises ist ein Produkt. Und über die Summe dieser Produkte versuchen wir dann in der sogenannten Kosten- und Leistungsrechnung die Bezirkshaushalte zu steuern und aufzustellen.
Klingt erstmal trocken.
Ja, stimmt. Ist aber natürlich für die Leute vor Ort total relevant, weil es letzten Endes darum geht, wie viel Geld in den Bezirken ankommt. Mhm. Das ist halt eine sehr wichtige Aufgabe, aber nicht immer ganz leicht zu erzählen, weil es wirklich komplex ist.
Mhm. Aber das heißt, Thema Digitalisierung zum Beispiel, was ein großes Thema auch für die Verwaltung in Berlin ist, ist dann davon auch betroffen oder ist das eher ein separater Teil?
Na, das ist schon ein eigener Bereich, aber spielt natürlich für alle Politikfelder eine Riesenrolle. Also auch die Frage von Bürgerdienstleistungen, die wir digitalisieren wollen, dass ich nicht ins Bürgeramt muss, sondern vielleicht auch mal online was machen kann, das spielt dann eine Riesenrolle. Dazu kommen Themen wie digitale Akte etc., was dann eher die Verwaltung betrifft. Also wir haben da schon sehr viele Baustellen und es geht schleppend voran, aber es geht voran.
Und wie würdest du da den Stand jetzt sehen beim Thema Digitalisierung? Also es werden ja immer sukzessive Leistungen auch digitalisiert, aber halt auch nicht so, wie man eigentlich vielleicht schon dastehen würde.
Ne? Das stimmt, also wir wären gerne besser. Wir sind aber besser als unser Ruf. Also wir haben in Berlin über 100 Dienstleistungen schon digitalisiert. Also die Leute können sich sozusagen im Serviceportal Online-Dienstleistungen beschaffen und da sind wir eigentlich besser als unser Ruf. Wir haben eher das Problem, dass viele Leute gar nicht wissen, dass sie das können. Und das wird jetzt in den nächsten Monaten auch im Wege einer Verwaltungskampagne dann nochmal ein bisschen sichtbarer gemacht, dass wir eigentlich mehr anbieten, als die Leute wissen.
Okay, das ist natürlich dann auch ein Problem. Und weil du es gesagt hast, Leute und Verwaltung, also ein Problem auch jetzt jenseits der Digitalisierung, hat natürlich indirekt damit zu tun, ist ja aber auch das Personalproblem. Warum dann auch Prozesse teilweise so lange dauern, weil man einfach die Leute nicht hat. Wie redet ihr als Fachpolitiker darüber zum Beispiel? Also ist ja auch eine Konkurrenzsituation. Sie müssen sich ja auch gegenüber der freien Wirtschaft und so da behaupten, um zu sagen, wir sind ein attraktiver Arbeitgeber.
Das ist der entscheidende Punkt. Ne? Das geht darum, dass Berlin ein attraktiver Arbeitgeber ist. Wir haben gerade jetzt im Beamtenrecht relativ viel gemacht, vor allen Dingen aber auch für unsere Angestellten. Geht es halt darum, Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, dass man gerne in die Verwaltung kommt. Es geht darum, Berufserfahrung anzuerkennen, dass man nicht die gesamte Hühnerleiter der Verwaltungslaufbahn sozusagen abarbeiten muss, sondern dass vielleicht auch Quereinsteiger zu uns kommen, weil wir ein attraktiver Arbeitgeber sind. Da geht es natürlich auch um Bezahlung. Mhm. Wir haben als SPD Berlin zum Beispiel einen Beschluss, dass wir auch zukünftig in den Bezirken landesadäquat bezahlen wollen. Ganz wichtiger Punkt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, weil wir natürlich in Konkurrenzsituationen in den Bezirken mit dem Land, mit dem Bund, mit Bundesbehörden etc. sind, natürlich auch mit der freien Wirtschaft. Und da geht es halt darum, möglichst attraktiv zu sein. Da machen wir eine ganze Menge, aber es geht sicherlich noch mehr.
Wie ist es zum Beispiel am Thema Homeoffice? Das gehört ja auch dazu. Das Bezahlung ist ein wichtiger Punkt, aber Thema Homeoffice sagen ja auch viele, also wenn es da nicht Regelungen gibt, die da für mich positiv sind, dann ist es auch kein guter Arbeitgeber.
Das ist inzwischen eine herausragende Bedingung, sozusagen Leute zu gewinnen, dass man auch Homeoffice anbietet. Mhm. Ich selbst war vor meinem Mandat auch in der Verwaltung. Und wir hatten dann natürlich durch die Corona-Zeit schon relativ viel im Digitalisierungsbereich da vorangebracht. Und es gibt schon Möglichkeiten, Homeoffice zu machen, auch in der Verwaltung.
Und eine lustige Kampagne, die ich auch mal gesehen hatte, war Office-Hunde, also dass man auch seinen Hund mitbringt. Wie ist da der Stand? War das nur so ein Modellprojekt oder gibt's das irgendwie schon regulär?
Na, es gibt Modellprojekte in einzelnen Bezirken vor allen Dingen. Und wir haben auch in der Fraktion bei uns einen Beschluss gefasst, dass wir das ermöglichen wollen. Allerdings unter klaren Spielregeln, ne? Weil es natürlich auch Leute gibt, die in Rathäuser kommen und vielleicht nicht wollen, dass sein Hund auf sie wartet. Auch das muss man ja berücksichtigen, dass es möglicherweise auch Leute gibt, die Angst vor Hunden haben. Auf der anderen Seite sehen wir die positiven Effekte, dass es fürs Betriebsklima gut ist, dass sich die Beschäftigten dann möglicherweise besser fühlen, auch entspannter sind, produktiver sind. Also das ist sogar messbar, ehrlicherweise, die positiven Effekte. Deshalb wollen wir das voranbringen, aber zu klaren Spielregeln.
Wie wäre es im Parlament? Hier sind ja Tiere auch verboten, sind nicht nur Hunde. Ich habe eine Katze, ich würde die vielleicht auch gerne mitbringen. Gut, ich glaube, das würde ihr nicht so gut gefallen. Aber wie ist es im Parlament? Wäre das auch mal was, Hunde, Katzen mitbringen zu dürfen?
Das halte ich jetzt für eher nicht so realistisch, glaube ich.
Ich finde es nett. Also,
man könnte es versuchen, gerne. Ich würde dann auch eher eine Katze als einen Hund mitbringen.
Ah ja, bist du ein Katzentyp eher, ja?
Ich bin eher Katzentyp.
Hast du auch einen?
Nee, aber regelmäßig eine Gastkatze.
Okay.
Und ob die sich für Parlamentsdinge interessiert, würde ich ein Fragezeichen machen.
Sind ja auch lieber zu Hause und in ihrem gewohnten Umfeld ist bei Hunden einfacher.
Genau.
Aber vielleicht mal so Parlamentshunde.
Parlamentshamster könnte man ja auch versuchen. Ja.
Fische wird ein bisschen schwierig, aber na gut, also auf jeden Fall die positiven Effekte sind da und das ist auch was, womit ihr euch beschäftigt. Also es ist ein breites Feld, Produkthaushalt, kein Thermomixer, keine Waschmaschinen, die du vermittelst, sondern wirklich Verwaltungsarbeiten und was auch wichtig ist für die Menschen in Berlin, genau. Die Mitarbeiter auch natürlich, aber auch die Menschen.
Vor allen Dingen für die Bürgerinnen und Bürger, also vernünftige Dienstleistungen anzubieten, dass sie sozusagen in der Verwaltung sich gut aufgehoben fühlen.
Ja, also eben auch ein wichtiger Bereich, der jetzt nicht so häufig prominent in den Zeitungen oder in der Öffentlichkeit jedenfalls steht. Der andere Bereich ist ja, der ja damit auch zusammenhängt, ist ja der Bereich Bezirke. Deshalb ist es auch nur logisch wahrscheinlich, dass die Sprecherfunktion beide Aspekte behandelt. Bezirke, gab ja dann vor Jahren mal die große Reform der Bezirke, wo Bezirke zusammengelegt worden sind in Berlin. Bezirke ist ja immer so ein heißes Eisen. Ich würde jetzt nicht sagen ein Tabuthema, soweit ist es noch nicht, aber so ein heißes Eisen in Berlin. Ne? Da sind Begehrlichkeiten, da sind auch vielleicht finanzielle Gründe, aber eben auch, wie so eine Stadt wie Berlin verwaltungstechnisch aufgebaut ist. Wie siehst du die Rolle der Bezirke? Also haben die wirklich so diese zentrale Rolle? Und wenn, ist das eher positiv oder eher auch ein Hemmschuh bei manchen Punkten?
Es ist natürlich beides. Es ist positiv, manchmal auch ein Hemmschuh. Ich sehe die Rolle der Bezirke einfach wahnsinnig wichtig, weil wir uns schon klar machen müssen, dass jeder Bezirk in Berlin etwa 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat, also eine große Stadt eigentlich ist. Ich komme selbst auch aus der Bezirkspolitik und weiß um die Bedeutung für die Menschen, weil sozusagen in den Bezirken das erbracht wird, was die Leute von der Politik, von der Verwaltung direkt erfahren. Also da spielt sozusagen die Musik und deshalb geht es schon darum, dass die Bezirke leistungsfähig aufgestellt sind, gut aufgestellt sind, weil das die Leute am ehesten in ihrem Alltag merken, wie gut die Bezirke funktionieren. Und da ist eine Menge noch zu tun, also auch was die Finanzierung der Bezirke angeht, ist immer ein Riesenthema. Und was die Zusammenarbeit von Landes- und Bezirksebene angeht, ist auch immer ein Riesenthema. Wir kommen vielleicht noch zur Verwaltungsreform, auch das ist ein Riesenthema.
Ja.
Aber die Rolle der Bezirke ist jedenfalls für die Menschen vor Ort wirklich essentiell. Ich selbst komme auch aus der Bezirkspolitik und kann mich da ganz gut reinversetzen.
Und wie ist es jetzt bei dem Punkt, verschiedene Sachen zu zentralisieren? Also ein Beispiel ist ja zum Beispiel die Landeseinwanderungsbehörde. Ne? Das war vorher alles im Bezirksheim, wo es eben um die Einbürgerung geht, wie schnell auch jemand eingebürgert werden kann, die Überprüfung und dann wie schnell das läuft und so. Das war alles im Bezirksheim. Ne? Jetzt auch aufgrund der SPD, die sich ja stark dafür eingesetzt hat in Berlin, ist es ja zentralisiert jetzt seit etwas über einem Jahr mit positivem Erfolg. Also sie haben ja gute Zahlen, es geht schneller, die Leute kommen schneller zu ihrem Pass. Ist das aber auch ein Vorbild, wo du sagst, dass, ja, das kann man auch in anderen Bereichen machen, weil aus den Bezirken hört man ja mal so gerne, wir lassen uns da eigentlich nicht gerne was wegnehmen.
Ja, es ist in dem Fall jetzt ein gutes Beispiel, weil wir halt gesagt haben, wir haben diese Mammutaufgabe der Einbürgerung und deshalb zentralisiert man das und macht eine Kraftanstrengung. Es gehört zur Fairness gegenüber den Bezirken aber auch dazu, dass wir dann wieder das Personalthema haben. Also die Landesbehörde bezahlt tatsächlich die Leute besser, findet schneller Personal und ist dann möglicherweise auch leistungsfähiger. Die Bezirke sind da nicht unbedingt konkurrenzfähig, weshalb ich dann auch die Bezirke verstehe, dann bringt uns doch in die Lage, dass wir die gleiche Dienstleistung genauso gut erbringen können. Deshalb ist es auf der einen Seite gut, dass wir diese Kraftanstrengung gemacht haben. Auf der anderen Seite aber wäre es auch wünschenswert, wenn wir 12 Bezirke hätten, die das in gleicher Art und Weise leisten könnten.
Und du hast gesagt, die Bezirke sind ja auch für Berlin so wichtig. Hat es auch, also ist es auch ein historischer Faktor? Weil wenn wir mal schauen auf die zweitgrößte Stadt in Deutschland, Hamburg, da ist es ja anders. Also da gibt es eine Bezirke, aber die haben ja wirklich sehr untergeordnete Aufgaben, Grünflächenpflege und so weiter. Aber da hat der Staat, das Land Hamburg, viel, viel mehr Möglichkeiten zu handeln.
Also die haben mehr Steuerungsbefugnisse sozusagen auf der übergeordneten Ebene. Das ist momentan auch Teil unserer Verwaltungsreform, dass wir überlegen, wie bekommen wir es hin, gesamtstädtisch zu steuern und gleichzeitig aber die Bezirke zu stärken. Also die Bezirke sollen schon eigene Kompetenzen haben. Auch bei uns Grünflächenpflege ist so ein Beispiel. aber natürlich auch viele andere Aufgaben, Bürgerämter etc. Das sollen die Bezirke schon auch selbstständig machen. Aber die Frage ist, wie wir das gesamtstädtisch so steuern, dass die Dienstleistungen, die Politikbereiche überall gleich gut erbracht werden. Und da geht es aus meiner Sicht vor allen Dingen gar nicht unbedingt nur um Zuständigkeiten, also wer macht was, sondern es geht um Prozessorientierung und Verantwortungsübernahme. Ich brauche jemanden, der entscheidet, der möglichst schnell entscheidet, auch wenn ich jetzt über Bebauungspläne oder sowas rede, was ein sehr vornehmes Recht der Bezirke ist, wo vor Ort Planungsleistungen gemacht werden, dann muss in der Frage der Beteiligung, bei Bauvorhaben werden sehr viele Träger öffentlicher Belange beteiligt, muss klar sein, wer übernimmt diese Aufgabe und in welcher Frist, damit das nicht alles so lange dauert.
Aber da zum Beispiel gibt es ja das Schneller-Bauen-Gesetz, das setzt ja da schon an. Ne? Das ist jetzt keine Verwaltungsreform, das hat ja auch nicht den Anspruch, aber da geht es ja schon darum, dass schon auch etwas mehr zentralisiert wird, um eben solche Prozesse dann auch beim Thema Bauen zu verschnellern einfach.
Deshalb ist das Schneller-Bauen-Gesetz eigentlich eine Blaupause für die Verwaltungsmodernisierung, weil wir genau da definiert haben, wer ist verantwortlich und in welchen Fristigkeiten müssen Dinge auch erledigt werden, damit das nicht zu lange dauert. Und da haben wir, glaube ich, einen guten Fortschritt hinbekommen, weil wir natürlich alle wissen, wir brauchen bezahlbares Wohnen, deshalb mehr bauen und vor allen Dingen auch schneller bauen, aber zu klaren Bedingungen und mit klarer Aufgabenteilung.
Beim Thema Verwaltungsreform hätte ich noch eine Frage. Ich glaube, das hat viele Leute aufgeregt oder auch interessiert. Bei dem Punkt Klagerecht der Bezirke gegen den Senat, gegen das Land. Da gab es ja diesen einen Fall vom Görlitzer Park, ne, in Kreuzberg. Ist ja ein kriminalitätsbelasteter Ort mit vielen Problemen. Dort wurde ja beschlossen, ich weiß nicht, noch ist nichts passiert, ne, mit dem Zaunbau eigentlich, den nachts abzuzäunen. Aber es ist zumindest offizielle Politik des Senats. Der Bezirk, der da ja viele Jahre überhaupt nichts gemacht hat, grün geführt, müssen wir mal ganz ehrlich dazu sagen, wollte dann dagegen klagen. Das ist aber jetzt nicht möglich nach dem bisherigen Recht. Wie sieht's da mit der Verwaltungsreform aus? Wäre sowas in deinem Sinne, also sollten die Bezirke klagen können oder ist das ein No-Go, weil es eben eigentlich absurd ist?
Also wir steuern momentan in eine andere Richtung. Wir wollen eigentlich nicht, dass sich jetzt Bezirke und Landesebene gegenseitig verklagen, sondern wir haben in der Verwaltungsreform drinstehen, dass wir eine Einigungsstelle schaffen wollen. Also wenn es um Zuständigkeitsverteilung geht oder auch um Fachaufsicht oder ein Eingreifen des Senats im Bezirk, wie jetzt beim Görli, dass dann der Bezirk auch sagen kann, nein, wir sind damit nicht einverstanden. Da muss es eine neutrale Instanz geben, wo vermittelt und auch entschieden wird, das soll die Einigungsstelle sein. Wir sehen das momentan so vor, dass da drei Bezirksvertreter, drei Landesvertreter und ein neutraler Vorsitz dann entscheiden über die Sache und das muss dann auch abschließend entschieden sein und darf nicht als ewiger Prozess, so wie beim Görli ja ehrlicherweise auch, über Jahre hinweg gehen. Also es muss dann schon auf den Punkt entschieden werden.
Okay. Und übergeordnetes Thema Verwaltungsreform, auch der regierende Bürgermeister Wegener hat ja gesagt, das ist Chefsache. Siehst du, dass es wirklich Chefsache ist oder ist es ein eher noch schleppender Prozess, das Ganze? Ist ja eine große Aufgabe, das ist keine Frage.
Das ist der Punkt. Es ist ein wirklich komplexer Prozess, so deshalb dauert es auch einen Moment, aber wir sind bisher fast im Zeitplan. Also wir wollen das zum 1. Januar 2026 dann hinbekommen. Und es ist schon so, dass der regierende Bürgermeister durchaus steuert. Also wir haben ja auch die CDO, die Frau Clement in der Senatskanzlei, die diesen Prozess sozusagen führt. Und da gibt's sehr regelmäßig Spitzenrunden. Und einen sehr wichtigen Punkt, wir machen das nicht nur mit der Koalition, sondern eben auch mit Linken und Grünen, also der demokratischen Opposition, weil wir sozusagen einen etwas größeren Wurf anpeilen und dafür dann auch eine breite Mehrheit im Parlament brauchen.
Zumal es ja auch eine Verfassungsänderung mit sich bringt. Also nicht zwingend, man kann es auch ohne Verfassungsänderung machen, aber das wäre natürlich von einer größeren Dauer wahrscheinlich mit einer Verfassungsänderung.
Ja, und die Bedingung der SPD ist auch ganz klar, dass wir eine Verfassungsänderung tatsächlich als Teil dieser Reform wollen, weil es zum Beispiel auch um die Stärkung der Bezirke geht. Ein komplexes Wort, Konnexitätsprinzip, was heißt, wer die Aufgabe hat, muss auch die Ressourcen und das Geld dafür haben, ist für die Bezirke essentiell, weil es eine Frage ihrer Finanzierung ist. Das wollen wir in die Verfassung schreiben und dafür brauchen wir diese Mehrheit.
Und das ginge so dann ohne diese Verfassungsänderung, ginge das gar nicht, oder?
Man könnte es einfach gesetzlich regeln, aber wir wollen es halt natürlich ein bisschen beständiger und gewichtiger gestalten und dafür eben eine Verfassungsänderung der bessere Weg.
Weil das natürlich auch dann eine höhere Hürde ist, das wieder für zukünftige Regierungen das einfach zurückzufahren. Natürlich wäre es immer noch möglich, aber dann eben wieder nur mit Verfassung.
Wieder nur mit der größeren Mehrheit und deshalb eher beständig und auch verlässlich für alle Akteure.
Ja, okay. Gut, jetzt haben wir viel darüber geredet, viel über Bezirke. Jetzt wollen wir aber nochmal über deinen Bezirk reden. Du kommst ja aus Tempelhof-Schöneberg, genauer aus Mariendorf. Ne? Das ist deine Heimat. Viele, also ich wohne ja auch in Tempelhof und ich kann das nur unterschreiben, sagen ja Tempelhof-Schöneberg jetzt als Großbezirk, aber speziell auch Tempelhof, ist eigentlich der schönste Bezirk Berlins. Würdest du das auch sagen?
Definitiv. Das ist eine Steilvorlage. Ich danke dir herzlich. Ja. Schöner geht's nicht.
Und warum aus deiner Sicht?
Na, Tempelhof-Schöneberg als Gesamtbezirk ist einfach eine wahnsinnig spannende Mischung. Also wir haben innerstädtische Bereiche im Schöneberger Norden, die letzten Endes funktionieren wie Mitte, also wirklich sehr kiezig. Wir haben aber auch den südlichen Bereich, nicht gerade Marienfeld und auch Teile von Mariendorf, wo es dann eher beschaulicher und grüner ist. Also der Mix macht es letzten Endes und es ist einfach ein sehr kieziger, aber auch wirklich sehr schöner Bezirk.
Und was hast du für einen Lieblingsort?
Ist bei mir im Wahlkreis der Volkspark Mariendorf, der wirklich sehr, sehr schön ist, übrigens auch von einem Sozialdemokraten seinerzeit geschaffen. Friedrich Küter hieß der Mann. Und es ist einfach ein Erholungsort, wo auch wirklich die Leute sich gerne aufhalten, am Blümelteich spazieren gehen, wir haben einen Rosengarten, wir haben ein Fußballstadion, wo dann die Kids zocken können. Also es ist einfach ein sehr schöner Ort, gerade im Sommer.
Aber auch im Winter?
Im Winter sogar ein kleiner Rodelberg.
Wenn es nicht zu
glatt ist. Mag,
ne? Wenn man es mag. Dann ein, das ist nicht mehr genau dein Wahlkreis, aber natürlich, wenn viele, die jetzt den Bezirk nicht so kennen, von Tempelhof hören, ist ja das Tempelhofer Feld, ne? Aufgrund der Historie, aufgrund der aktuellen Debatten darum. War ja sogar im Bundestagswahlkampf mal ein Thema. Also so eine Prominenz hat es, ich weiß nicht, ob jemand in Bayern, aber vielleicht doch durch den Flughafen und so wird es ein Begriff sein. Wie siehst du da die ganzen Debatten, beziehungsweise wie wäre deine Vision für dieses Feld?
Also wir hatten ja den Volksentscheid 2014 und dann ist erstmal klar, was mit dem Feld passieren soll. Es soll Freifläche und Feld bleiben. Wir haben gleichwohl die Situation, dass wir in Berlin Wohnungsbau brauchen. Jetzt nicht beliebigen Wohnungsbau, sondern bezahlbaren Wohnungsbau. Und dafür eignet sich aus meiner Sicht der Rand des Tempelhofer Feldes ganz herausragend gut. Ich habe selbst vor einigen Jahren mit anderen zusammen in der SPD auch einen Beschluss erwirkt, dass wir sagen, in sehr klar definierten Randbereichen des Feldes können wir uns sehr gut Wohnungsbau vorstellen, weil wir den großen Vorteil haben, dass Berlin diese Fläche gehört. Wir müssen also nicht teuer erstmal Grundstücke kaufen, sondern wir können da wirklich bezahlbaren Wohnraum machen. Wir müssen aber natürlich, um das Vertrauen der Leute auch nicht zu enttäuschen, klar definieren, in welchen Bereichen. Deshalb habe ich vorgeschlagen, am westlichen Rand, bei mir am Tempelhofer Damm, und im südlichen Bereich, da wo die S-Bahn fährt, wo die Autobahn lang geht. Da könnte man Wohnungen bauen und die wären dann auch bezahlbar, eben weil uns die Flächen gehören und wir sehr günstig bauen könnten. Alle anderen Bereiche würde ich erstmal ausklammern.
Und es gibt ja auch einen Beschluss des SPD-Landesverbands, das ist dann ja damit eingeflossen, denn der Landesverband hat sich ja so positioniert, dass man eine Randbebauung anstrebt, allerdings nach nochmaliger Befragung, Abstimmung, wie auch immer, der Menschen.
Genau, ne? Das haben wir so vorgesehen, das ist tatsächlich meine Initiative gewesen damals und ist auch gut, dass wir diesen Beschluss haben, weil er eben sagt, wir müssen zum einen die Menschen natürlich beteiligen, also wir können jetzt nicht einen Volksentscheid mal eben einfach gesetzlich ändern, auf der anderen Seite aber auch sagt, wir müssen klar definieren, was wir wollen, damit nicht wieder der Eindruck wie 2014 entsteht, die SPD wolle das Feld bebauen. Das wollen wir nicht. Das Feld hat eine klimatische, eine Erholungswirkung für die Menschen, eine stadtweite wichtige Funktion. Deshalb geht es nicht darum, das Feld zu bebauen, sondern es geht darum, wirklich in klar ausgesuchten Randbereichen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Mhm. Und das haben wir sozusagen in den Beschluss kodifiziert, damit auch alle wissen, woran sie sind.
Zumal ja auch, du hast es gesagt, 11 Jahre ist ja die letzte Volksabstimmung her, die übrigens ja nicht bindend wäre. Ne? Also das Parlament könnte einfach sagen, die Zeiten haben sich geändert, wir machen das jetzt. Also
bindend insofern, dass wir das Tempelhofer Feld Gesetz haben, aber es ist eben einfach gesetzlich. Ja. Und wir können natürlich als Parlament auch Volksgesetze ändern. Kein Gesetz hat, also außer dem Grundgesetz, hat Ewigkeitsgarantie. Insofern könnten wir das einfach gesetzlich auch im Parlament ändern. Wir würden aber natürlich vorher die Schleife drehen und die Bürgerinnen und Bürger da einbeziehen, natürlich.
Und denkst du jetzt, 11 Jahre danach, natürlich hat sich die Situation geändert, es ist nochmal verschärfter geworden, der Wohnungsmarkt. Da gäbe es jetzt auch eine Zustimmung einer Mehrheit in Berlin?
Also das sagen jedenfalls seit vielen Jahren alle Umfragen, dass die Mehrheit der Menschen sagt, ja, wir sind einverstanden zu klaren Bedingungen. Also wir wollen wissen, woran wir sind. Aber wenn ihr sagt, zum Beispiel am Tempelhofer Damm kann ich eine Randbebauung machen, dann ist die Mehrheit einverstanden.
Und da gibt es ja jetzt auch einen Prozess, also es ist ja jetzt nicht einfach komplett Ruhe am Feld, sondern es gibt ja diesen Beteiligungsprozess und der ist ja jetzt auch schon in die zweite Runde gegangen. Ne?
Der ist in die zweite Runde gegangen, ist schon relativ weit und es wird auch sehr breit beteiligt und dann wird es letzten Endes darum gehen, was dabei dann in der Sache rauskommt. Das muss man erstmal abwarten, weil natürlich dann solche Werkstattprozesse auch einfach einen Moment an Input brauchen. Ich bin sehr gespannt, was dann am Ende das Ergebnis wird. Ich bin aber auch sehr froh, dass wir da jetzt endlich mal zu handfesten Fakten und zu Prozessen kommen.
Aber bis da vielleicht dieses erste Wohnhaus mal entsteht, ich glaube, da vergeht noch einige Zeit. Ne?
Also das wird natürlich noch ein paar Jahre dauern, klar. Aber hätten wir vor 10 Jahren gesagt, wir fangen an zu bauen, dann hätten wir jetzt möglicherweise schon bezahlbare Wohnungen da stehen. Und ich glaube, dass auch in Berlin auch in 10 Jahren noch bezahlbarer Wohnraum gebraucht wird. Deshalb gut, dass wir es jetzt anpacken, damit dann eben auch in ein paar Jahren entsprechende Ergebnisse sichtbar sind.
Und was sagst du immer zu dem Argument, gerade hier auch im Parlament ja immer wieder vorgetragen von Grünen und Linken vor allem, nein, da gab es diesen Beschluss, der hat sozusagen, also aus ihrer Sicht, eine Ewigkeitsgarantie und es gibt doch auch genug andere Grundstücke in Berlin. Was entgegnest du dem?
Das sind zwei Dinge. Das eine ist, wir müssen natürlich das Volksvotum, das Volksgesetz ernst nehmen und deshalb eben auch die Frage der Beteiligung, dass man das nicht einfach übergeht, sondern dass man die Menschen jetzt nochmal neu fragt, 11 Jahre später, wie seht ihr das inzwischen? Und ich glaube, dann gibt es tatsächlich eine Mehrheit für meinen Vorschlag. Das andere ist halt sozusagen die inhaltliche Frage, dieses St. Florians-Prinzip, zu sagen, ihr könnt ja irgendwo anders bauen. Das erzählt mir ja jeder in der Stadt. Naja. Also bei jeder Hinterhofverdichtung findet sich irgendeine Bürgerinitiative, die sagt, bitte nicht bei mir, woanders muss der bezahlbare Wohnraum geschaffen werden. Ja. Der Vorzug des Randes am Tempelhofer Feld ist tatsächlich, wie gesagt, dass uns die Flächen gehören und wir da sehr günstig bauen könnten. Das macht es zu einer wichtigen Fläche für den Wohnungsbau, weil wir da schnell und günstig vorankommen könnten. Ja, und in anderen halt, Bereichen weniger.
Und es ist halt auch eine innerstädtische Lage. Ne? Also viele andere Gebiete sind ja da nicht so innerstädtisch. Also sowas gibt es ja nicht nochmal. Ne? Und es ist ja auch insgesamt eine riesige Fläche. Genau. Vom historischen Gebäude des Flughafens bis zur Neuköllner Seite. Es ist ja wirklich eine riesige Fläche. Also ich glaube auch, das Argument zählt auch deswegen schon nicht. Und klar, diese Not-in-my-Backyard-Proteste, genau, die hast du dann immer. Und die sind ja auch eigentlich, ja, kleingeistig am Ende, denn wenn es jeder sagt, dann passiert gar nichts.
Also individuell kann ich das verstehen, dass die Leute sagen, ich möchte nicht, dass mein Hinterhof verschattet wird, aber trotzdem müssen wir politisch ja die Verantwortung dafür übernehmen, dass trotzdem gebaut wird. Ja. Und da muss man eben auch mal in die Auseinandersetzung gehen und sich entscheiden.
Ja.
Das ist am Tempelhofer Feld genau auch der Fall.
Und das machst du auch mit Grünen und Linken und wer stehen da die Köpfe in der Frage?
Ja, die Köpfe waschen würde ich jetzt den Kolleginnen und Kollegen nicht zumuten, aber natürlich gehen wir dann in die kritische Diskussion, übrigens auch mit der CDU. Weil ich kenne das aus der Bezirkspolitik, auch in Tempelhof-Schöneberg, die CDU auch immer gerne an der Seite von Bürgerinitiativen war, die gegen das Bauen sind. So viel gehört dann zur Wahrheit auch dazu.
Wobei die ja als Landesverband auch den Beschluss haben, das zu bebauen.
In dem Fall, ja. Auf Bezirksebene sieht es dann manchmal ein bisschen anders aus.
Ja, klar, weil dann wieder andere Interessen da im Vordergrund stehen, die man dann da bedienen will. Ja, du wirst weiter kämpfen. Wir schauen, was draus wird, wie es mit Tempelhof weitergeht. Und ja, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
Wir sind schon fertig.
Aber beim nächsten Mal, so lange will ja keiner zuhören, aber beim nächsten Mal, vielleicht haben wir dann schon ein paar neue Ergebnisse.
Ich hoffe sehr.
Und jetzt darfst du wieder nach Tempelhof zurückgehen.
Echt? Ich wollte jetzt eigentlich ins Büro, aber ich kann auch gerne nach Tempelhof zurück.
Schöner wird's nicht mehr, Arzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir, Prima. Mach's gut.